Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Galaterbrief aufzuschlagen. Wir wollen unsere Betrachtung des Galaterbriefes fortsetzen. Und wir stehen im Kapitel 5. Heute lesen wir die Verse 13 bis 18. Der Brief von Paulus an die Galater, Kapitel 5, ab Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Soweit für heute. Lasst uns noch mal beten, wir bleiben sitzen. Himmlischer Vater, wir sind auf die Hilfe deines Geistes angewiesen, wenn wir diese Stellen lesen. Zum einen ist es ist auch vielleicht schwer zu verstehen, was Paulus da sagt. Lass uns das ergreifen, lass uns das verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, lass uns auch das auch in die Tat umsetzen, dass wir uns wirklich auf das verlassen, was du im Evangelium von deinem Sohn verheißen hast, Herr. Ja, wir bitten dich, dass wir so ergriffen sind, dass wir ein Leben der Dankbarkeit leben, dass wir erkennen, was da geschehen ist, dass du uns geliebt hast und uns auch deinen Sohn gegeben hast, damit wir Leben in Ewigkeit haben. Amen.
Amen.
Ja, Paulus hat in Kapitel 5, Vers 1, hier in diesem Galaterbrief besonders betont, dass Christen durch befreit worden sind. Es geht um eine Befreiung, um in der Freiheit zu leben. Das wiederholt er. Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass mit dieser Freiheit nicht eine Freiheit im politischen Sinne oder im philosophischen Sinne gemeint ist, sondern eine Frucht der Erlösung. Freiheit ist eine Frucht der Erlösung. Weil Christus uns erlöst hat, sind wir frei. Die Erlösung durch Christus bewirkt, dass wir Gott im Frieden sind. Das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 5. Da wir jetzt im Frieden sind, da wir jetzt errettet sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und wir sind nicht mehr unter der Verurteilung durch das Gesetz und in der Sklaverei der Sünde. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind. Unsere Sünden verurteilen uns. Und wenn wir so weiterleben, wie wir von Natur aus gelebt haben, dann stehen wir unter dem Zorn Gottes und Gott wird uns richten müssen. Wenn wir an Jesus glauben und verstehen, dass er für uns gestorben ist, und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir das verstehen, dass Jesus gekommen ist, uns zu erretten, dann sind wir im Frieden mit Gott. Beziehung, die kaputt gegangen war mit unserem Vater, wird wiederhergestellt. Und Paulus sagt, wir sind im Frieden und wir sind auch frei. Und das ist auch das Zweite, was er betonen will. Das ist eine Freiheit, eine Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Die Sünde, die bisher unser Leben bestimmt hat, herrscht, soll nicht mehr über uns herrschen. Und das ergreifen wir durch den Glauben. Und das ist die wichtigste Botschaft hier vom Galaterbrief. Es geht nicht, dass wir uns bemühen, besser zu werden. Dass wir sagen, heute Morgen habe ich den Entschluss gefasst, ein besserer Mensch zu werden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir das Heil in Jesus Christus ergreifen. Dass wir daran glauben, dass Jesus die Lösung ist, unser Retter. In einem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, antwortet Paulus auf den ihm oft gemachten Einwand, dass wenn das Gesetz, wenn die Gebote Gottes, die als Regel zum Beispiel für die Juden aufgestellt waren, dass wenn dieses Gesetz im Leben des Gläubigen keine Rolle mehr spielt, dieser dann keine Maßstäbe für Gerechtigkeit mehr hat und dazu neigt, auch dann nach dem Fleisch zu leben. Wir werden mal sehen, was es ist, nach dem Fleisch zu leben, was damit gemeint ist. Paulus antwortet, dass die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, keine offene Tür für Chaos ist in unserem Leben, für ein zügelloses Leben, sondern dass wir, da die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde, ein verantwortungsbewusstes Leben im Dienst an anderen führen wollen und sollen und dass dieses Leben die Erfüllung des Gesetzes ist. Paulus betont hier, und das werden wir mal sehen, dass wer die in der Liebe lebt, erfüllt das Gesetz. Der erste Punkt, wir sind befreit worden und das zum Dienst. Befreit zum Dienst. Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder oder Geschwister. So auf Griechisch ist ein Wort Adelphoi, das sind Geschwister, könnte man auf Deutsch sagen. Ja, die Frage ist, wovon hat uns Christus befreit? Worum geht es mit dieser Freiheit? Zum einen hat er uns vom Joch des Gesetzes befreit. Das ist, was Paulus hier in diesem Galaterbrief ganz besonders betont. Christus hat uns vom Joch des Gesetzes befreit. Das heißt, von der Verpflichtung, das Gesetz des Mose zu halten, um gerechtfertigt zu werden. Das Gesetz ist mehr jetzt als die 10 Gebote. Die Juden waren verpflichtet und auch die Juden, die heutzutage Jesus als Messias nicht anerkannt haben, bestehen darauf, dass die Erfüllung des Gesetzes, dass die Einhaltung des Gesetzes notwendig ist, um vor Gott gerecht zu sein. Paulus sagt, nein, das führt nicht zum Heil. Das führt nicht dazu, dass Gott dir deine Sünden vergeben wird und dass er dich annehmen wird. Paulus zeigt deutlich im Galaterbrief, dass es unmöglich ist, alles zu halten, was das Gesetz verlangt. Natürlich sind die 10 Gebote eine Orientierung für unser Leben. Aber wer denkt, dass er dadurch, dass er die Gebote hält, vor Gott angenommen werden kann, irrt. Wir können das nicht. Gottes Maßstäbe sind viel höher, als wir denken. Ja, die Latte, die Gott setzt, sein Maßstab der Gerechtigkeit ist viel höher, als wir denken, als das, was wir erfüllen können. Wir können uns auch nicht mit einigen Teilen des Gesetzes begnügen, indem wir sagen, okay, ich erfülle nur einen Teil davon. Wie zum Beispiel, ich lasse mich beschneiden. Das war das Thema auch des Briefes, die Beschneidung. Ja? Heute könnte man sagen, wenn ich mich taufen lasse, dann ist es schon was Gutes. Ja? Das ist ein erster Schritt. Nein, Paulus betont, wir müssen das Gesetz in seiner Gesamtheit halten, ohne Ausnahmen, um für gerecht erklärt zu werden vor Gott. Das ist das Erste, wovon hat uns Christus befreit. Von der Knechtschaft, von der Verpflichtung, das Gesetz so zu halten, zu unserer Rechtfertigung. Zweitens, Jesus Christus hat uns von der Verurteilung durch das Gesetz befreit. Das Gesetz ist nicht einfach, was Gott gibt, um zu sagen, okay, tu das und es wird dir gut gehen. Sondern das Gesetz ist auch verpflichtend, es ist eine Verpflichtung. Gott verlangt, dass wir das Gesetz halten, dass wir seine Gebote halten. Und die Tatsache, dass wir das Gesetz nicht befolgen können und in der Tat auch nicht befolgen, zieht zwangsläufig die gerechte Verurteilung Gottes auf uns. Davon hat uns Christus befreit. Wenn du an Jesus Christus heute glaubst, wirst du von dieser Verurteilung befreit. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus, Paulus sagt das im Kolosserbrief, hat die Anklageschrift zerrissen, die uns verklagte, die uns anklagte. Wenn du an Jesus glaubst, besteht keine Verurteilung mehr gegen dich. Das geschieht durch den Glauben, nicht durch deine besseren Taten, nicht durch deine Bemühungen, indem du an Jesus glaubst. Und drittens, das ist auch wichtig und das wird auch Paulus hier im Kapitel 5 sehr betonen. Christus hat uns von der sündigen Natur befreit, die unser Leben beherrschte. Wir dürfen nicht mehr so leben, wie wir bislang gelebt haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist kein Freibrief zur Sünde, was er für uns getan hat. Gottes Vergebung, die Tatsache, dass Gott uns vergeben hat, bedeutet, dass sein Geist nun in uns wohnt und uns ermöglicht, auf eine Weise zu leben, die Gott gefällt. Es muss uns klar sein, dass wenn wir an Christus glauben, Gott uns seinen Geist gegeben hat und dieser Geist befähigt uns, wenn wir mitwirken, wenn wir uns nicht dagegen stellen, wenn wir diesen Geist nicht betrüben. Er befähigt uns, so zu leben, wie Gott es will. Die Freiheit, zu der uns Jesus berufen hat, ist also im Wesentlichen zweierlei Art. Sie ist zum einen eine Freiheit juristischer Natur, da es für diejenigen, die gerecht gesprochen wurde, keine Verurteilung mehr gibt. Das ist genauso wie jemand, der vor Gericht war und der wird von seiner Schuld befreit. Er wird für nicht schuldig erklärt und er kann frei gehen. Also eine Freiheit juristischer Natur hat uns Christus erworben, zum einen. Und zum zweiten ist es auch eine Freiheit, die Art und Weise, wie wir uns Gott nähern, wie wir zu Gott kommen, wie wir Gott dienen und anbeten können, bestimmt, weil wir nicht mehr an das Gesetz des Mose gebunden sind. Sind nicht verpflichtet, nach Jerusalem zu fahren, in den Tempel. Heute ist leider kein Tempel mehr, gibt es nur eine Klagemauer. Wir sind nicht gebunden, bestimmte Dinge zu tun, Pilgerreisen oder bestimmte Dinge zu erfüllen. Wir können uns durch Jesus Christus frei zu Gott nähern. Jesus hat zu der Frau aus Samarien gesagt, Gott möchte, dass wir ihm in Geist und Wahrheit dienen. Und du brauchst nicht auf diesen Berg hier oder in Jerusalem ihn anzubeten. Du kannst ihn überall anbeten, solange du ihm in Geist und Wahrheit. Und Geist und Wahrheit, es zeigt auf Jesus Christus und auf sein Werk. Du den auf dieser Weise anbetest. Frage, wie nutzen wir diese Freiheit? Wie leben wir in dieser Freiheit? Was heißt es praktisch für uns, dass wir frei sind? Ja, die Erfahrung hat gezeigt, dass viele ehemalige Häftlinge, die nach einer langen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden sind und in die Freiheit zurückkehren, große Probleme haben, mit dieser Freiheit umzugehen. Sie wissen nicht mehr, wie man in der Freiheit lebt. Und das sind zwei Typen von Problemen, mit denen sie konfrontiert sind. Entweder führen sie ihr Leben weiter wie zu der Zeit, als sie eingesperrt werden. Sie sind zwar frei, nominell, juristisch, aber sie leben, als ob sie noch im Gefängnis wären. Sie haben große Schwierigkeiten, in die Öffentlichkeit zu gehen, andere Menschen zu treffen. Sie haben das verlernt. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, dass sie in einen zügellosen Lebensstil verfallen, in dem sie keine Grenzen mehr kennen. Und gerade vor diesem letzten Risiko warnt Paulus hier die Galater, nachdem er sie daran erinnert hat, dass sie jetzt in Christus frei sind. Er sagt, macht die Freiheit, die ihr in Christus habt, nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Zunächst wollen wir uns mit dem Wort Vorwand beschäftigen. Mit diesem Wort Vorwand meint Paulus eine vorgeschobene erfundene Begründung für einen bestimmten Lebensstil. Es könnte so heißen, weil ich frei bin, da darf ich so leben, wie ich will. Das wäre ein Vorwand. Paulus spricht davon, dass wir nicht nach dem Fleisch leben sollen. Und jetzt müssen wir definieren auch, was dieses Fleisch ist, was nach dem Fleisch zu leben bedeutet. Wenn wir diese Worte hören heutzutage in unserer Gesellschaft, das klingt irgendwie so ein bisschen merkwürdig, oder? Viele von uns denken, wenn sie das Wort Fleisch hören, an einen ausschweifenden Lebensstil, ein Leben in Vergnügung und Sünden, ein zügelloses Leben ohne Grenzen. Ich tue, was ich will, ich erfahre alles, was ich erfahren kann. Ich möchte keine Grenzen haben in meinen Erfahrungen. Aber das ist nicht die primäre Bedeutung des Wortes Fleisch. Nach dem Fleisch leben bedeutet auf die eigenen, zum einen, es bedeutet mehrere Dinge, aber zum einen bedeutet es, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Ich verlasse mich auf meine Fähigkeiten, ich verlasse mich auf meinen Verstand, auf meine Erfahrung, auf mein Gefühl. Oder ich halte mich an Denkmuster, die ich geerbt habe, die mir durch meine Erziehung beigebracht worden sind oder die ich von der Welt gelernt habe oder die ich durch meine Ausbildung auch vielleicht geerbt habe, was ich gehört habe, was man mir beigebracht habe. Allerlei Eigenschaften, die wir aufgrund unserer sündigen Natur mit uns herumtragen. Das ist nach dem Fleisch zu leben. Das heißt, sich auf seine Fähigkeiten zu verlassen und mit dem Denkmuster zu leben, das wir geerbt haben, das uns geläufig ist. Das Gegenteil eines Lebens nach dem Fleisch, nach dem, was Paulus hier erklärt, das Gegenteil davon ist ein Leben, das durch den Geist Gottes geführt wird. Ein Leben, was wir nicht auch bestimmen, sondern ein Leben, wo unser Leben, wo unsere Taten, das, was wir tun, von dem Geist Gottes bestimmt wird. Indem unser Denken durch die Lehre des Wortes Gottes, durch das, was Wort Gottes sagt, auch erneuert wird, bestimmt wird. Paulus fordert die Galater auf, so zu leben. Und er sagt hier, dient einander durch die Liebe. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass es unserer Vorstellung von Freiheit widerspricht, wenn wir gezwungen sind, anderen zu dienen. Wenn wir sagen, ich möchte frei sein, heißt es, ich möchte nicht anderen dienen. Ich möchte davon befreit sein, von meinen Pflichten. Ich möchte vielleicht, dass die anderen mir dienen, aber ich möchte nicht denen dienen. Aber Paulus lehrt, dass Dienen ein Ausdruck der Liebe ist. Dienen, christliches Dienen, ist ein Ausdruck der Liebe. Und dass der Glaube, das haben wir letzte Woche gelesen, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirkt dieser Glaube durch die Liebe. Das muss sich in deinem Leben zeigen. Christus hat uns geliebt. Da haben wir ein Vorbild. Es wird uns gegeben, zum Beispiel im Philipperbrief. Christus hat uns geliebt. Was heißt es, dass Christus uns geliebt hat? Das heißt, dass er seine Privilegien, sagt Paulus, dass er seine Privilegien aufgegeben hat. Das, was er hatte, als er im Himmel war. Jesus hat nicht angefangen zu existieren, als er Mensch geworden ist, sondern wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist und dass er in der Herrlichkeit seines Vaters auch gelebt hat. Er wurde von 10.000 Millionen von Engeln gedient und angebetet. Und das hat er aufgegeben, um Mensch zu werden. Er hat sich erniedrigt, hat sich zu einem Knecht gemacht. Er hat die Gestalt eines Dieners angenommen Und er hat sich für uns am Kreuz geopfert. Das ist die Zuspitzung seines Dienstes, sein Tod am Kreuz für uns, damit wir durch seinen Tod Leben haben. Also unser Dienst soll nicht erzwungen sein, sondern frei. Unser Dienst soll frei sein. Und das ist möglich, weil Gott uns so viel gegeben hat. Und Gott ist ein Gott, der uns weiterhin alles gibt, was wir brauchen. Ist es dir bewusst, dass Gott ein Gott ist, der dir alles gibt, was du benötigst, um glücklich zu sein? Es ist ein Geheimnis, warum so viele Menschen das Glück suchen in dieser Welt, ohne an Gott zu denken und ohne sich nach Gottes Maßstab zu orientieren. Gott gibt dir alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und wenn du dienst, wenn du was davon gibst, verlierst du nichts. Das ist wie eine Quelle, die das Becken deines Lebens immer wieder füllt mit neuem, frischem Wasser. Auch wenn du viel davon preisgibst, wird es immer wieder bis zum Rand gefüllt. Das ist ein Leben mit Gott. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, sodass, wenn wir geben, wenn wir dienen, wir nichts verlieren. Wir müssen uns nicht krankhaft auch an die Dinge dieser Welt klammern. Es gibt so viele Menschen, die brauchen Anerkennung, die brauchen Statussymbole. Sie klammern sich an die Dinge dieser Welt, weil sie Angst haben, dass, wenn sie verlieren, dass sie keinen Wert mehr haben. Dass sie dadurch auch nur dadurch glücklich sein können. Nein, das brauchst du nicht. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Paulus erinnert uns daran in Vers 14, dass das ganze Gesetz durch die Nächstenliebe erfüllt wird. Er sagt, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Dienst. Das ist die Liebe. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Er denkt wahrscheinlich auch an das, was wir in 3. Mose, übrigens im Alten Testament, viele sagen, das Alte Testament kennt kein Gebot der Liebe. Aber das lesen wir in 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Zum zweiten Teil des Gesetzes. Es steht auch, die Liebe zu Gott ist auch wichtig. Aber hier geht es aus bestimmten Gründen um die Liebe zum Nächsten, ein Leben im Dienst der anderen. Aber er wiederholt auch Paulus hier im Grunde, was Jesus selbst gesagt hatte, als er von einem Schriftgelehrten gefragt wurde, was ist das größte Gesetz? Jesus hat gesagt, du sollst Gott, deinen Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sah in dem Gebot der Nächstenliebe eine Zusammenfassung des Gesetzes. Aber da haben wir ein Problem. Und das Problem ist, dass Jesus auch gesagt hat, das lesen wir im Matthäus-Evangelium, dass bis Himmel und Erde vergangen sind, nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen würde. Und das scheint irgendwie ein Widerspruch mit dem zu sein, was Paulus hier im Galaterbrief sagt oder im Römerbrief. Paulus hat zumindest hier im Galaterbrief bisher behauptet, dass das Gesetz unser Leben nicht mehr regiert, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, dass das Gesetz mit unserem Leben nichts mehr zu tun hat. Wie können wir das vereinbaren, was Jesus sagt? Es soll von dem Gesetz nichts verloren gehen und Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wie lassen sich diese scheinbar widersprüchlichen Aussagen von Paulus über das Gesetz erklären? Das ist eine große Schwierigkeit. Und ich muss sagen, wir haben keine endgültige Antwort. Wir müssen uns bemühen zu verstehen, was meint Paulus, was will er damit sagen? Manchmal behauptet Paulus, das Gesetz sei ein Fluch, kann zum Fluch werden, kann dein Leben erschweren, dein Leben zu einer Sklaverei machen. Und manchmal spricht er davon, dass das Gesetz durch die Liebe erfüllt wird. Also dann, wenn er das sagt, dann ist das Gesetz noch da. Ja, die Antwort liegt vielleicht darin, dass Paulus in der Gnade des Vaters, in der Liebe Jesu Christi und in der Gegenwart des Heiligen Geistes in uns ausreichende Antriebskräfte sieht, um uns in der Lage zu versetzen, den Willen Gottes zu tun. Das Gebot Gottes, das Gesetz, ist der Ausdruck des Willen Gottes. Die Frage ist, wie tun wir das? Wo finden wir die Kraft, das zu tun? Und Paulus sagt, nicht in dem Gesetz. Du hast zwar diese Gebote vor Augen, aber du hast nicht die Kraft, diese Gebote zu halten. Die Kraft, die gibt dir Gott durch seinen Geist. Wenn du an Jesus hängst, wenn du Jesus kennst, wenn du mit ihm lebst, wenn du in ihm verwurzelt bist, da hast du die Kraft, so zu leben, wie Gott es will. Und der Geist Gottes vermag es, uns diese Kraft zu geben, aber er tut es nicht auf geheimnisvolle Weise. Das ist nicht etwas Esoterisches, Merkwürdiges, Geheimnisvolles, was der Geist Gottes tut. Er benutzt die Gebote Gottes als Quelle der Weisheit. Deshalb ist es weise, so nach den Geboten Gottes zu leben. Steht hier, das ist eine Orientierung da. Und der Geist Gottes gebraucht diese Weisheit, um uns zu zeigen, worin der Wille Gottes besteht. Was Gott gefällt, was er will. Der Geist Gottes führt uns dazu, die Gebote Gottes zu lieben, weil sie Ausdruck des Willen Gottes sind. Wir sehen das bereits bei David, beim König David. Zum Beispiel, wenn er sagt im Psalm 119, ich erfreue mich an deine Gebote, die ich liebe. Ich liebe deine Gebote. Wenn ich an deine Gebote denke, bin ich erfreut. Aber gleichzeitig wusste David, dass sein Gehorsam ihn nicht rechtfertigen konnte, weil er auch in seinem Leben Dinge getan hat, die wirklich furchtbar waren. Die Sünde war auch in seinem Leben da, eine Realität. Und er wusste, dass Gott ihn reinigen musste, damit er rein sein konnte. Aber trotzdem sagt er, ich liebe deine Gebote. Auch wenn ich scheitere, auch wenn ich immer wieder in die Sünde falle, liebe ich diese Gebote. Die geben mir Freude und ich möchte sie auch tun. Vers 15. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werden. Es ist nicht ganz klar, was Paulus hier meint mit dieser Warnung. Er scheint auf einen Zustand hinzuweisen, der bei den Galater vorhanden war. Es gab wahrscheinlich Streit und sogar böse Dinge, die da in diesen Gemeinden geschahen. Es ist durchaus möglich, dass die Ausübung des Gesetzes in den Gemeinden der Galater zu allerlei Kontroversen und Streitigkeiten geführt haben. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, woran Paulus denkt, wenn er davon spricht, nach dem Fleisch zu leben. Diese Streitigkeiten waren keineswegs von der Liebe und dem Wunsch zu dienen motiviert. Sie waren Ausdruck des Willens zur Zwietracht und von Menschen, die sich selbst als geistlich, als wissensmäßig andere überlegen ansahen. Da steht hier, das Gesetz führt dazu, dass wir uns mit den, also die Erfüllung des Gesetzes führt dazu, dass wir uns mit den anderen vergleichen. Ich bin besser als den, ich schaff's besser. Und das führt, sagt Paulus hier, zu allerlei Streitigkeiten, zu Neid, zu Zwietracht. Und er sagt, pass auf, wenn ihr so lebt, dass ihr euch nicht gegenseitig fresst oder dass sie voneinander aufgezehrt werden. Ein markantes Bild uns zeigt, dass da, wo man nach diesen Prinzipien lebt, die Gefahr besteht, dass Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Wir kommen zum Vers 16. Paulus sagt, wandelt im Geist. Das scheint hier ein Rezept zu sein. Ja? Wenn ihr nicht so leben wollt, wenn ihr nicht solche Früchte in eurem Leben ernten wollt, dann lebt, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was meint Paulus hier mit der Ermahnung, wandelt im Geist? Was heißt wandeln? Dieses Verb wandeln bezieht sich auf das tägliche Leben eines Gläubigen. Wer wandelt mit Gott, der lebt einfach mit Gott. Das ist ein Alltag, der hier beschrieben wird. Wir leben nicht nur mit Gott am Sonntag, sondern jeden Tag der Woche. Täglich leben wir mit Gott. Es bezieht sich auf die normale Beziehung, die wir jeden Tag mit Gott haben sollten. Wir finden diesen Ausdruck häufig im Alten Testament. Wir lesen zum Beispiel, dass Enoch oder Abraham mit Gott wandelten. Diese Menschen wandelten mit Gott. Sie lebten tagtäglich mit Gott. Das bedeutet, dass Gott für sie so wie ein sichtbarer Gott an ihrer Seite war. Sie lebten, als ob sie Gott gesehen hätten. Gott war eine Realität für sie, nicht eine Einbildung, nicht ein Gott auf dem Papier, sondern ein Gott, mit dem sie täglich gelebt haben. Im Geist zu wandeln bedeutet also seinen Glauben, man sagt auf Latein coram Deo, das heißt im Angesicht Gottes, leben, unter der ständigen Führung des Heiligen Geistes. Wir sehen im Vers 18, dass Paulus von einer Leitung des Geistes spricht. Wenn du tagtäglich mit Jesus lebst, führt dich der Geist automatisch. In vielen christlichen Kreisen bedeutet das Wandeln im Geist, und ich glaube, das wird zum Teil missverstanden, dass man jederzeit mit einer Offenbarung des Geistes bezüglich der zu treffenden Entscheidung rechnen muss. Das heißt, Wandeln im Geist bedeutet, ich bete zu dem Heiligen Geist, dass er mir zeigt, wie ich mich in dieser Situation zu verhalten habe. Der Heilige Geist wird mir wirklich im Detail zeigen, was ich zu tun habe. Manchmal tut der Heilige Geist das, aber es ist nicht sicher, dass Paulus das wirklich meint, wenn er das sagt. Denn Paulus betont auch woanders, dass der Gläubige selbst immer wieder prüfen soll, was Gott gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Das heißt, der Christ soll sich nicht auf seine Gefühle verlassen, sondern er muss auch prüfen, was will Gott von mir und wo finde ich, was Gott von mir will? Ja, in der Bibel, in seinem Wort. Wir müssen uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir wissen wollen, was Gott will. Und das ist auch Wandeln im Geist. Dass der Geist Gottes, aber auch das Wort Gottes mich führt, tagtäglich, in meine Entscheidungen, in meinen Überlegungen. Wenn ich mit Problemen konfrontiert werde, was sagt das Wort dazu? Wie hilft mir die Bibel, dieses Problem zu lösen? Was will Gott von mir in der Situation? Das müssen wir prüfen, sagt Paulus. Eruieren, aus dem Wort erarbeiten. Paulus macht in Römer Kapitel 8 deutlich, dass es für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr gibt. Das ist dieses juristische Aspekt. Durch den Geist wurden wir frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, indem Gott seinen eigenen Sohn in menschlicher Gestalt sandte, wurde der Preis für die Sünde durch sein Opfer am Kreuz bezahlt. Es geht dabei um die Rechtfertigung eines Christen. Wir sind gerechtfertigt, wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben an sein Werk. Aber er fährt auch fort in diesem Kapitel 8. Es geht im Kapitel 8 des Römerbriefes um das Leben im Geist. Sehr wichtig, dass wir dieses Kapitel lesen und auch verstehen. Er fährt fort und sagt, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist ungefähr das, was er hier im Galaterbrief sagt. Man kann diese Aussage noch anders verstehen. Man könnte es so verstehen, dass Jesus Christus alles für dich getan hat, dass du gar nichts brauchst, irgendwas zu machen. Der hat das alles für dich erfüllt. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich, dass Paulus hier nicht mehr die Rechtfertigung, sondern auch unsere Heiligung ins Auge fasst. Was er meint, ist, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, uns auch dazu befähigen kann, in Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit zu leben, die das Gesetz verlangt. Das Gesetz verlangt eine Gerechtigkeit und wir können, wenn wir nach dem Fleisch leben, das heißt mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Kräften, dieser Gerechtigkeit nicht erfüllen. Aber der Heilige Geist kann das in uns. So wie er zuvor Gnade und Gesetz entgegengesetzt, entgegengestellt hat, setzt Paulus hier das Fleisch kategorisch dem Geist entgegen. Das Fleisch, sagt er, hat Begierden, hat Wünsche, die dem Geist entgegenstehen. Das verstehen wir ganz klar. Ja? Also wir sind geneigt, Dinge zu tun, die Gott missfallen. Das will der Geist nicht. Deshalb sagt auch Paulus, betrübt den Heiligen Geist nicht. Und der Geist hat Wünsche, die dem Fleisch entgegenstehen. Der Geist möchte Dinge in uns sehen, tun, die wir nicht unbedingt wollen, die dazu führen, dass wir uns dem Geist entgegenstellen, dass wir ihn verhindern, gewisse Dinge zu tun. Paulus wird in den folgenden Versen konkreter werden. Und dadurch können wir auch besser verstehen, was er genau damit meint. Das werden wir mal sehen, wenn wir uns mit den Werken des Fleisches und mit den Früchten, mit der Frucht, genauer gesagt, des Geistes beschäftigen werden in Kapitel 5. Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir die Begierden des Fleisches nicht mit den Werken des Fleisches hier im Vers 19 verwechseln. Vers 19, offenbar sind die Werke des Fleisches. Er hat von den Begierden des Fleisches gesprochen, jetzt spricht er von den Werken des Fleisches. Das ist nicht genau das Gleiche. Die Werke des Fleisches sind das Ergebnis einer Haltung, eines Lebensstils, die den Begierden unserer abgefallenen Natur Vorrang einräumt. Wenn wir unserer sündigen Natur Freiraum geben, dann werden wir die Werke des Fleisches tun. Lass mich, vielleicht ist es nicht ganz klar, aber lass mich einige Beispiele zu diesem Punkt nennen, damit wir verstehen, was Paulus meint. Jemand zum Beispiel, der ehrgeizig ist, man sagt also zum Beispiel in der Schule, ist es so, also man sagt jemand, der ehrgeizig ist, der lernbedürftig, der lernfähig, wird was erreichen in dem Leben. Ne? Das ist typisch, was die Welt sagt. Also wenn du ehrgeizig bist, da wirst du was erreichen. Die Gefahr aber, wenn man zu viel Ehrgeiz hat, vielleicht ist ein bisschen Ehrgeiz schon gut, aber zu viel Ehrgeiz kann dazu führen, dass wir zu Egoismus, zu Eifersucht neigen und Streit und Zwietracht verursachen in unserem Leben. Oder wer seinen Leidenschaften immer freien Lauf lässt. Ja? Ich habe Wünsche, ich habe Begierden und ich lasse diesen Dingen freien Lauf in meinem Leben. Ich will sie nicht zügeln. Eine solche Person läuft Gefahr, in Unzucht und Ausschweifung zu verfallen und sich wirklich weit von Gott zu entfernen und ein Leben zu führen, das Gott wirklich missfällt und sogar auch seine Strafe auch auf uns zieht. Paulus gibt zu, dass das christliche Leben ein ständiger Kampf ist. Es ist nicht so, dass wenn wir Christen sind, auf eine Wolke fliegen und immun gegen alle Verführung und allen Problemen dieser Welt sind. Nein, das ist ein ständiger Kampf, den wir führen. Ein Kampf zwischen den Leidenschaften, die uns antreiben zwischen unseren Wünschen und unser Ehrgeiz vielleicht und dem Wunsch, so zu leben, wie Gott es will. Wir erkennen, Gott will das, aber ich habe auch andere Ziele in meinem Leben, andere Wünsche, so zu leben, wie Gott es will, leider. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass der Herr in diesem Kampf auf unserer Seite steht. Wir sind im Kampf. Es tut uns leid, dass wir manchmal nicht so leben, wie Gott es will. Aber wir sind in diesem Kampf nicht allein. Das ist die große Botschaft hier, die Paulus uns beibringen will. Wir sind nicht allein in diesem Kampf. Gott steht an unserer Seite durch seinen Geist, der uns in uns lebt. Deshalb ist diese Lehre der Einheit, des Einssein mit Jesus Christus und der Gegenwart seines Geistes in uns eine wesentliche biblische Lehre. Wir sind nicht alleine. Gott steht uns bei und er ist sogar in uns. Nicht nur neben uns, sondern auch in uns in diesem Kampf. Vers 18. Und damit wollen wir auch Schluss machen. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Fängt wieder an bei Paulus hier. Ja. Also ihr seid nicht unter dem Gesetz. Aber hier haben wir eine Bedingung. Wir sind nicht unter dem Gesetz, wenn wir vom Geist geleitet werden. Was meint er damit? Aber das wird irgendwie deutlicher. Ja? Unter dem Gesetz leben zu wollen, bietet, das haben wir gelernt, keinen Schutz gegen die Begierden des Fleisches. Paulus zeigt im Römerbrief, dass das Gesetz im Gegenteil die Begierden des Fleisches verstärkt. Er sagt, weil wir die Gebote Gottes kennen, das ist so wie ein Kind, ja? Wenn du sagst, fass das nicht an, Vorsicht, Feuer ist gefährlich. Was macht das Kind? Gerade das, was man ihm verboten hat. Paulus sagt, das Gesetz treibt uns, das zu tun, was Gott verbietet. Es verstärkt sogar die Begierden unseres Fleisches. Und in diesem Sinne widersetzt sich der Geist sowohl dem Fleisch als auch dem Gesetz. Sich vom Geist Gottes leiten zu lassen, bedeutet, unter der Gnade zu leben, nicht unter dem Gesetz und seiner Verurteilung, nicht unter diesem drohenden Gericht Gottes, sondern unter der Gnade, unter der Vergebung Gottes. Und sowohl von den Begierden des Fleisches als auch von der Sklaverei des Gesetzes und der Macht der Sünde befreit zu sein. Sie bestimmen dein Leben nicht mehr. Paulus sagt in Römer 6, Vers 14, die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Er sagt nicht, weil du Christ bist, bist du sündlos. Nein, er sagt, es ist ein Motto, er sagt, die Sünde hat oder sollte, besser gesagt, keine Macht über dich haben. Sie sollten nicht mehr dein Leben bestimmen. Lass dich nicht von der Sünde überwinden. Kämpfe dagegen. Und der Grund, warum es so ist, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Paulus erklärt, er gibt uns auch ein interessantes Bild. Ich lade euch ein, 2. Korinther 3, Vers 18 zu lesen. Vielleicht, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, aber lass uns diese Stelle lesen. Es ist auch eine Stelle, die wir nicht einfach verstehen, wenn wir sie lesen. Wir verstehen einiges, aber vielleicht übersehen wir auch bestimmte Dinge. Hier, 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Vorher sagt er, dass eine Decke über unseren Verstand liegt, ja. Und wenn die Decke weggetan wird, das heißt, wenn wir die Herrlichkeit des Evangeliums sehen, die Herrlichkeit des Werkes Christi sehen, dann wird diese Decke weggetan, ja, weggenommen. Und er sagt, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann sagt er, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist Gottes. Paulus will hier sagen, dass der Heilige Geist uns nach und nach Gottes Lebensideal umgestaltet. Unter welchen Bedingungen? Denn da ist eine Bedingung auch. Wenn wir in einer engen Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, wenn wir Christus wie in einem Spiegel sehen. Ja? Es ist hier interessant, dass was Paulus sagen will, ist, dass wenn ich Jesus betrachte und wenn ich versuche, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, wenn Jesus mein Vorbild wird, dann werde ich irgendwann nicht mehr das Bild Jesu sehen, sondern auch mein eigenes Bild sehen. Erstaunlich. Das wird natürlich erst bei der Verherrlichung Realität werden. Aber wir werden hier, sagt er, durch den Geist Gottes, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus leben, immer mehr zu seinem Bild verwandelt. Ein Geheimnis, was er hier sagt. Ja, vielleicht klingt das, was wir gesehen haben, ein bisschen theoretisch. Das ist, ich gebe zu, das ist nicht einfach, was Paulus hier sagt. Also kommen wir vielleicht im Schluss zu zwei praktischen Dingen. Welche praktischen Mittel haben wir zur Verfügung, um im Geist zu wandeln? Gibt es praktische Mittel? Erstens, das müssen wir wissen, das sind niemals unsere guten Absichten oder unsere Bemühungen, was wir unternehmen, was wir versuchen, was wir besser machen wollen. Das sind niemals der Motor oder der Antrieb unserer Heiligung. Es wird nie funktionieren. Selbst wenn diese Dinge aus der Erkenntnis der Schrift, aus der Erkenntnis des Willens Gottes durch sein Wort stammen. Auch wenn ich in der Bibel praktische Dinge finde und denke, also wenn ich das umsetze, dann ist es ein Rezept, um so zu leben, wie Gott es will. Es wird nie der Antrieb sein, der dich dazu führt, wirklich so zu leben, wie Gott es will. Dieser Antrieb ist in Wirklichkeit unsere Gemeinschaft mit Christus. Die Liebe und die Dankbarkeit, und was Sven vorher gesagt hat, ist extrem wichtig. Wir leben aus der Dankbarkeit. Wir sind dankbar für das, was Gott für uns getan hat, indem er uns geliebt hat, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und das ist der Antrieb, das ist der Motor unseres Lebens mit Gott. Und diese Vorbild Jesu ermahnt uns, auch nach seinem Beispiel zu leben. Klar, die Bibel gibt uns Anweisung, aber wenn wir diese Dinge tun, sollen wir immer auf Jesus schauen und nicht auf uns selbst. Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir gesagt haben, bedeutet nicht, dass wir bei diesem Wandel im Geist nichts Praktisches zu tun haben. Das bleibt nicht einfach theoretisch oder irgendwie eine Situation, wo wir warten, dass Gott irgendwas tut. Kolosser 3 zum Beispiel gibt uns Paulus eine ganze Reihe von Ratschlägen, von praktischen Dingen, die wir auch zu tun haben und die auch mit diesem Wandel im Geist zu tun haben. Er sagt ganz konkret praktische Dinge, die wir tun sollen. Er sagt uns zum Beispiel, dass wir aktiv gegen alle Böse in uns kämpfen sollen. Wir sollen nicht zulassen, dass das Böse uns überwindet in unserem Leben. Das bedeutet ein diszipliniertes Leben auch. Es bedeutet, eine offene und ehrliche Einstellung zu haben, transparent zu sein. Er sagt, lüg nicht, lebt nicht in der Lüge. Er meint damit, versuch nicht, den anderen zu zeigen, ein Bild von dir zu geben, was nicht der Realität entspricht. Wie viele Christen bemühen sich, wenn sie im Umgang, wenn sie mit anderen zu tun haben, zu sagen, ich bin, guck, das, also die zeigen eine Fassade, ja, in Wirklichkeit stinkt es in ihrem Leben. Sag das, wenn es in deinem Leben stinkt, dann sag es in Gott und sag es auch deinem Nächsten und bietet um Unterstützung im Gebet. Bekenne deine Sünde. Paulus sagt auch, Jesus sagt, bekennt einander eure Sünden. Versucht nicht zu leben, versucht nicht ein Bild von dir zu geben, was nicht der Realität entspricht. Und dann sagt er, sei ehrlich, sei offen, liebt einander, seid immer bereit zu vergeben, nicht in der Bitterkeit leben. Es gibt so viele Christen, die leben in der Bitterkeit. Der hat mir das getan und das kann ich nicht vergeben. Lass diese Dinge weg. Schaut auf das, was du in Christus hast. Ein Reichtum, den wir in ihm haben. Und dann sagt er auch, lass das Wort Christi mit seinem ganzen Reichtum in dir wohnen. Möge Gott, und das ist mein letztes Wort, möge Gott uns helfen, einander in Liebe zu dienen und auch im Geist so zu wandeln. Amen.